Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit.
Wunderschönen Mittwochmorgen, ihr Lieben. Hi, Falk.
Good morning. Naja,
wie ist es? Das sagt doch gleich gar nichts mehr.
Ich hab dich nicht gehört.
Ich sag, wie ist es?
Ah, mir geht's gut. Vielen Dank. Und dir?
Alles schön. Wir können heute ein bisschen länger quatschen. Ich bin heute CO2-neutral.
Hä?
Hä?
Was passiert?
Die Sonne scheint.
Was?
Ich produziere meinen Strom heute selbst.
Ach so, das war die Einleitung zu mir. Ich habe was zu erzählen. Hast du ein Balkonkraftwerk?
Also ja, Sonnendings? Wir haben jetzt ein Balkonkraftwerk.
Ach cool.
Ja, fanden wir auch.
Ich habe da ein bisschen Sorge, weil wir haben nur so ganz punktuell Sonne. Also wir haben im Winter noch mehr, wegen keine Blätter und so. Im Sommer haben wir so ein Loch in den Bäumen zwischen...
Dann lohnt sich das.
Kommt auf den Monat an. Mhm. Also 2, 3, 4 Stunden haben wir Sonne. Das ist, glaube ich, nicht genug, oder?
Nee. Also wir gucken ja so quasi nach West-Süd-West, würde ich das jetzt mal nennen. Ich glaube, so sagt man das korrekt. Also eine Westausrichtung mit ein bisschen Tendenz nach Süden. Und du hast dann quasi von, weiß ich nicht, ab 11, bis die Sonne untergeht, hast du halt voll Sonne. Und das in der zweiten Etage. Voll gut, kleine Bäume. Wir haben jetzt, ich habe mal geguckt, also bis jetzt sind es 4 Kilowattstunden am Tag.
Was passiert damit? Speist du sie ein und nimmst sie dann quasi wieder raus? Oder?
Ja, das ist komplett Eigenverbrauch. Also ich stecke das Ding in die Steckdose und dann ziehen die Geräte, die an sind, quasi den Strom aus der Sonne und nicht also nicht vom Stromanbieter, und alles, was dann darüber hinausgeht, ziehen wir natürlich.
Wie funktioniert das denn? Weil du hast doch trotzdem das Stromnetz aufliegen.
Genau, aber es wird zuerst das verbraucht, was quasi aus der Anlage reinkommt und nicht das, was aus der Steckdose. Also
und wenn du jetzt zu wenig hättest, würde er auch aufsatteln, oder hast du dann zu wenig geschaltet, um auf
Nee, da wird nichts umgeschaltet. Also wie das konkret technisch funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir quasi über den Stromanbieter weniger verbrauchen, wenn die Sonne scheint.
Hat jemand von euch Bock, uns das mal kurz zu erklären? Also es ist ja für so einen Sozialfuzzi, der mit Strom echt nichts an den Füßen hat. Ne? Ich hatte zwar früher als Jugendlicher mal einen Lötkolben für so CB-Funklöten und so, aber ich habe davon irgendwie nichts behalten und hatte mit solchen Sachen da auch nichts an den Füßen. Also wenn ich jetzt, ich kann mir vorstellen, ich gebe Strom rein, es wird gegengerechnet oder so. Weißt du? Aber du kannst ja nicht... Also du kriegst ja auch keinen anderen Strom, wenn du einen anderen Stromanbieter hast. Du kriegst ja gleich einen Strom wie vorher. Das wird ja mal prozentual berechnet. Ah, ist egal, aber spannendes Thema, mag ich. Ich habe jetzt schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber mit unserem kleinen Zeitfenster hier macht das nichts. Ich habe im Gegenzug gedacht, ich gebe unserem Olivenbaum nochmal eine Chance und schiebe den in die Sonne. Das ist dann so unser Anteil an Sonne. Wir haben ja sonst keine lebenden Pflanzen mehr hier in der Wohnung.
Ja, ich weiß.
Wir haben es grün und so und haben auch Pflanzen, aber die sind so ein bisschen darauf ausgelegt, dass sie in der Regel nicht gegossen werden müssen oder sehr wenig. Und draußen haben wir jetzt wieder diese wilde Idee gehabt, mal wieder ein bisschen was irgendwie Lebendes zu bringen. Dafür reicht das Fenster, ne? So ein Zitronenbaum und ein Olivenbaum und so, aber ich werde da noch mal lesen. Das finde ich trotzdem interessant gerade, wenn ich damit nur die Geräte lade. Da denke ich nochmal drüber nach, das finde ich zum spannend. Aber wir sind hier nicht der Energieberatungspodcast, deswegen würde ich umdenken wollen. Auf ein Thema, worauf ich ein bisschen gespannt bin. Und ich habe mich nicht so vorbereitet, dass ich Geschichten im Kopf habe, sondern ich habe mir vorgenommen,
ich auch nicht,
dieses Thema so ein bisschen auf mich wirken zu lassen, weil ich bin relativ schlecht. Es geht so ein bisschen die schönsten Momente, lalala. Ne? So, das gibt es ja im Fernsehen immer, solche Shows.
Mein und schönstes
so.
Urlaubserlebnis, ja.
Und
mein Aufsatz geschrieben in der Schule.
Ich bin schwer darin, oder ich tue mich schwer, Rankinglisten zu führen. Also ich habe einen längsten Freund, der auch mein Bester ist, das ist schon okay. Und dann wird es schwierig. Also alles andere, da liegt es aber auch einfach daran, dass wir seit der Grundschule nebeneinander sitzen und so. Ansonsten habe ich unfassbar viele Herzensmenschen. Manche sind erst seit ein paar Monaten irgendwie mehr oder weniger auf meinem Schoß, andere seit Jahren. Da gibt es keinen, der ist wichtiger als der und so weiter und so fort. Das ist bei meinen Erlebnissen ähnlich. Wir wollen heute mal über unsere prägendsten Fotomomente, haben wir es genannt, sprechen. Prägend ist natürlich auch eine sehr enge Formulierung. War das prägend? Wir können das ja mal abfragen, ob der Moment, den wir erzählen, prägend war. Aber ich würde das vielleicht, sag mir mal, wie das für dich ist, umformulieren in intensivste. Gerne intensiv und oder prägend wäre so meine Idee für die Sendung.
Ich meine, das ändert ja auch die Bedeutung, intensiv und prägend.
Ja und nein. Ich hätte...
Also ich habe jetzt bei prägenden Fotomomenten so überlegt, also grundsätzlich, dass das für mich schwierig ist, so ein bisschen rückblickend zu gucken. Also mir sind da doch ein paar eingefallen, aber ich dachte, das ist prägend.
So, alles, was intensiv ist, prägt mich. Deswegen habe ich da die Parallelität. Also
ja, wenn du was Intensives
erlebst, dann ist es immer so, dass das Intensive auch eine Prägung in mir hinterlässt. Wie sehr die lenkend wird, werden wir sehen, aber die bleibt halt in der Regel.
Ja. Wie gesagt, haben wir ja ganz oft, ich war ja eher so der Ergebnismensch, und wenn das Foto ganz toll geworden ist, dann war das Foto halt wichtig, und ich habe halt ganz selten auch den Prozess und das drumherum im Blick gehabt. So.
Also aber du hast es ja
erlebt. Merke ich jetzt rückwirkend. Klar habe ich es erlebt, aber weiß ich nicht, also da ist auch ganz viel wieder abgewischt worden.
Boah, ich bin ganz gespannt auf unsere Sendung über den Film und ich bin so unfassbar gespannt auf dieses Jahr. Weil du bist ja irgendwie neugierig, habe ich das Gefühl, ne? Aber Wahnsinn! Also hättest du denn jetzt eine Antwort oder soll ich dir, sagen wir mal, eine geben und dir fällt vielleicht eine ein oder so?
Ich hab mal überlegt, so was denn so prägend gewesen sein könnte, und da sind mir so ein paar Sachen eingefallen.
Ein ganz kurzer Hinweis: Ich höre dich jetzt definitiv nicht über das Mikrofon, ne? Das ist bei dir anders.
Du hörst mich nicht über das Mikrofon?
Ich höre dich sehr sicher über das MacBook.
Nee.
Sag mal was.
Warte, 1, 2, 5, 7, du hörst mich über...
Das ist super dünn, was ich höre.
Du hast recht, warum ist das so?
Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme auch so ist. Das ist nicht schlimm, weil ich klinge ja gut, aber...
Jetzt ist besser.
Ja, jetzt ist besser, genau.
Ja, ja.
War das in der Aufnahme auch, oder?
Nee.
Okay.
Also Band hat eine andere...
Entschuldige diese Unterbrechung.
Alles gut.
Ja, fang am besten nochmal an mit deinem prägenden Moment. Lass ruhig drin, aber fang nochmal an.
Also, ich habe dann, als ich das gelesen habe, gedacht, okay, was waren denn so Momente, wo du jetzt rückblickend sagen könntest, da erinnerst du dich noch dran? So, weil das hat doch was bewirkt. Und da ist mir dann eingefallen, ich war Anfangszeit Foto-Community. Da waren wir ja hier so eine User-Gruppe. Und dann ist so irgendwie Leipziger Gruppe, aber im Endeffekt Sogo kam, glaube ich, aus Torgau, und wir hatten aus Chemnitz und Gera, und also Einzugsgebiet war recht groß, und wir sind halt relativ häufig dann zusammen losgezogen und haben zusammen fotografiert. So in irgendwelchen Lost Places, und gab es ja damals deutlich mehr als heute. So 2003, 4, 5, 6, da waren dann in Leipzig doch relativ viele Dinge noch leerstehend und verfallen, die jetzt entweder saniert oder weg sind. Und da hatte ich einen prägenden Moment, wo ich quasi technisch was verstanden habe, wo ich dann gemerkt habe, Mensch, es gibt hier bestimmte Knöpfe an der Kamera und bestimmte Dinge, die das Fotografieren für mich deutlich einfacher machen. So, und das war so die Entdeckung der Sternchentaste. Das ist so ein so ein Moment gewesen, der mich dann fotografisch deutlich vorgebracht hat, weil ich dann halt verstanden hatte, wie kann ich denn bestimmte Belichtungswerte einfach messen? Wie kann ich denn bestimmte Belichtungswerte auch speichern, ohne da jetzt irgendwie umständlich irgendwas rechnen zu müssen und so. Und das war dann ein so ein Moment, wo ich dachte, boah, geil, krass, dass das geht und wie das geht. Und jetzt geht's los. Jetzt kann ich halt wirklich losschießen und Fotos machen, die ich gern machen möchte. Das war ein so ein Moment, der technisch irgendwie mich vorangebracht hat. Und dann gab es zwei Momente, die aber Jahre auseinanderlagen, also die in Zusammenhang zu setzen, beziehungsweise noch wirklich dann Schlüsse zu ziehen auf das spätere Fotografieren, hat eine Weile gedauert. Aber es gab so zwei Momente, wo ich... Mädels fotografiert habe, wo es darum ging, hier, kannst du mal Fotos von mir machen und so. Und ich so, ja klar. Und man hat ja, wenn man so eine Person sieht, in live, in echt, ja irgendwie wie sie redet, wie sie steht, was sie tut, wie sympathisch sie ist, dann hast du ja so eine gewisse Idee und bist irgendwie auch, Mensch, cool, und es wird cool und du bist sympathisch und so, und machst dann die Fotos, und dann guckst du dir die Fotos an und denkst so, das ist genau das Gegenteil von dem, was du halt im echten Leben irgendwie gespürt hast. So, dass ich dann, das ist mir einmal passiert, das war, weiß ich, noch vor den 2000ern, Ende, also 98, 99 so. Das zweite Mal war dann, ich glaube 2008, 9, ne, ein bisschen eher, 2006, so, wo ich mich halt hab quasi überwältigen lassen von der Person, die ich fotografieren wollte, im Sinne von sympathisch und toll und fotogen und so. Und dann guckst du dir die Fotos an und denkst hinterher, das funktioniert doch nicht. So, also so diese so eine Distanz reinzukriegen und sich halt nicht von den persönlichen Emotionen irgendwie überrumpeln zu lassen und dann Erwartungen zu haben an das Ergebnis, sondern ja schon ein bisschen analytischer und klarer irgendwie auch im Vorfeld daran zu gehen. So, das waren so Dinge, wo ich dann auch überlegt habe, okay, machen wir jetzt ein Shooting? Warum habe ich vielleicht ein komisches Gefühl? Machen wir es doch nicht. Also das hat mich dann quasi dann die Jahre danach doch so ein bisschen begleitet und ich glaube, hat dann auch dafür gesorgt, dass ich halt ganz bewusster fotografiere, dass ich bewusster auch auswähle, wen fotografiere ich, warum fotografiere ich ihn oder sie. So, und das war dann so ein Ding, wo ich dann, als es dann in die Richtung berufliche Fotografie ging, quasi auch wieder umdenken musste, weil du, selbst wenn du gedacht hast, naja, eigentlich will ich das nicht, wenn ich jetzt wollen können würde, sage ich mal so, sondern ich habe ja einen Dienstleister, ich musste dann ja in dem Moment, wenn ich davon leben will. Das war dann wieder so ein Switch in die andere Richtung, aber so auch mal zu hinterfragen. Ich finde die Person zwar sympathisch und irgendwie kommen wir alle gut klar miteinander, aber fotografieren würde ich sie halt ungern. So, das sind dann so zwei Momente gewesen, die mir das dann ganz bewusst gemacht haben. Einfach, wenn du die Aufnahmen hinterher gesehen hast und dann, es waren halt einfach keine guten Fotos. So, und das lag weniger an dem Setting oder so. Das war einfach auch die Chemie, die da irgendwie vielleicht nicht gepasst hat oder, ach, weiß ich nicht. Also, das waren so zwei Dinge, wo ich dann hinterher auch bewusster darauf geguckt habe, wen ich denn überhaupt fotografieren möchte.
Also ist ein prägender Moment für dich ein Negativmoment?
Nö.
Das war also schon,
was heißt, eher was heißt das erste war eher so ein Moment, wo ich dachte, boah, jetzt habe ich hier was entdeckt, indem ich mich fotografisch weiterentwickle. Und der zweite Moment war ein Moment, wo ich dann quasi in die Zukunft negative Momente ausgeschlossen habe. Also war ja dann auch wieder eine positive Entwicklung, weil ich halt bewusster ausgewählt habe, wen ich fotografiere und wirklich mal in mich gehorcht habe, warum ich das vielleicht machen wollen würde. Und
aber das ist ja die schlimmste, aber das ist ja, wenn das prägend war, erklärt das ja ein bisschen was, weil es geht ja kaum schlimmer, als die Erkenntnis für sich anzunehmen, dass es daran lag, dass man der Emotion, dem Gefühl nach mit jemandem angefangen hat zu fotografieren und dann zu sagen, am Ende hat es den fotografisch nicht gepasst, das ist ja.
Ja, fotografisch hat es ja gepasst, aber quasi die Fotos waren halt. Also die Erwartungen wurden nicht erfüllt, sage ich mal so. Und das dann zu überlegen, warum das so gewesen ist und wovon man sich quasi hat blenden lassen im Vorfeld.
Ja, es geht also zwei so in der Seiten Richtung. Auf der Ebene, ne? Da können wir eine eigene Sendung drüber machen. Also ich finde es tatsächlich gerade auch, gerade in der heutigen Zeit, wo Wording wichtig ist, wird auch jemand beim Wort Mädels gerade mit den Augen gerollt haben, habe ich ehrlicherweise auch, aber ich weiß, wie du es meinst. Das ist eigentlich aus der Zeit, ne? Rutscht mir im normalen Gespräch über meine Freundin oder irgendwas auch raus, ganz liebevoll gemeint, aber es ist gerade vom Fotografen nicht so state of the art, finde ich. Ich weiß aber, dass du nicht das abbildest, was wir damit verbinden. Ganz wichtig, ne? Aber dass Menschen nicht immer zusammenpassen, das ist ja im ganzen Leben so. Dass es eigentlich wichtig ist, dass sie das tun, ist auch im ganzen Leben so. Fahrlehrerin,
genau.
Klassenkameradin oder Klassenkameraden und so weiter und so fort im Job, bla bla, ne, so. Und die Erkenntnis habe ich noch nicht so verstanden, zumal ich noch nie, das können wir kurz mit reinnehmen ins Gespräch, wahrgenommen habe, dass jemand mir nicht genügt hat oder nicht gut war, sondern ich habe in dem Punkt, also bei der Fotografie, häufig mir schon die Frage gestellt, okay, und in welchen Punkten war es mir nicht möglich, den oder diejenige zu erreichen? Das ist natürlich absolut möglich, dass es aufgrund einer fehlende Sympathie, die ich dann vielleicht nicht aufbringen konnte, aus Gründen, weiß ich nicht. Es gibt tausend Gründe, warum Menschen mir vielleicht auch mal nicht sympathisch sind, aber trotzdem kann ich darüber nachdenken, ja okay, dann ist mein Anteil aber auch dieser, ne, so, aber ich glaube, es wäre wichtig an der Stelle zu beschreiben, dass nicht einfach nur jemand anderes nicht gut genug war. Das wäre jetzt eine sehr vermessene Situation, das als Fotograf zu senden, das war so nicht gemeint, oder?
Nee, natürlich nicht. Also ich meine...
Okay. Das klang halt so, ich würde es gerade ziehen, weil ich kenne dich ja und ich weiß, dass du sowas nicht denkst und sagst und so.
Ja,
und
nee. Also wie gesagt, das war ja so am Anfangs, in der Anfangszeit, wo ich halt angefangen habe zu fotografieren und da ist es ja so, dass man, was weiß ich, enthusiastisch ist und boah, krass und das hat jetzt hier geklappt und das hat geklappt und so und jetzt, das klappt jetzt immer, jetzt suche ich halt jemanden oder jemand fragt mich, kannst du mich mal fotografieren und das waren ja am Anfang, waren das ja bekannte Freundinnen, aus dem näheren Umfeld. Also deshalb wahrscheinlich auch die Mädels, weil man kannte die halt und man hat täglich mit denen zu tun gehabt.
Ja, genau,
und
so. Ja, okay.
Und so und deswegen, das kam halt, waren halt so quasi Personen, die man fotografiert hat aus dem Freundeskreis. So und dass man dann halt Erwartungen an sich selbst hatte und an die Ergebnisse und das quasi auch so nach außen hin kommuniziert hat und klar, und das wird cool und guck mal hier, ein geiles Motiv und so und dann die Fotos gesehen hat und gemerkt hat, dass es überhaupt nicht geil war und dass es überhaupt nicht gut geklappt hat, sondern dass es einfach schwierig war. Und da habe ich dann überlegt, okay, was ist jetzt passiert? So und warum hat das nicht geklappt? Und wie gehe ich vielleicht auch demnächst daran? Oder vielleicht sage ich auch mal bei jemandem, lass uns mal lieber nicht fotografieren. Wir verstehen uns zwar gut und sind uns sympathisch, aber weiß ich nicht, da stimmt halt die Chemie irgendwie dann doch nicht. Das sind ja so Prozesse, die man irgendwie...
Sprichst du jetzt für sich von selber irgendwie Zeit der Aktfotografie oder generell? Das ist wichtig.
Ich habe ja dann am Anfang Porträt gemacht, ja, Akt gemacht. Das hat sich da dann entwickelt so. Und das war ja dann schon so, dass dann die Mädels auch untereinander gequatscht haben. Boah, war beim Lars, habe coole Fotos gemacht und so. Ah, ich will auch und so. Und ich habe ja am Anfang einfach nichts dafür bekommen, dass ich das gemacht habe. Ich war ja, man ist ja dann irgendwie froh, dass man irgendwie Menschen hat, die das irgendwie cool finden und wo man halt einfach üben kann und wo man irgendwie so das Hobby irgendwie ausleben kann.
Was glaubst du denn, woran das gelegen hat?
Na, einfach an Erwartungen, die ich hatte, die nicht erfüllt wurden, weil ich quasi bestimmte Dinge einfach nicht beachtet habe. So einfach, ich habe halt meinen Stiefel, okay, da ist das Licht und da ist das und ist Kameraeinstellung und da so der Physik-Lars. So, also da ging es weniger um, also der Prozess war klar und die Technik war klar und darauf habe ich mich halt konzentriert und nicht auf das, was ich jetzt quasi dann Jahre später dann irgendwann gemacht habe, zu gucken, wer steht denn da vor der Kamera, wie sind denn da die Erwartungen, wie ist denn die Vorerfahrung, was muss ich denn quasi im Vorfeld machen, was nichts mit Fotografie zu tun hat, damit die Person sich wohlfühlt. So, also so diese anderen Elemente, die quasi neben dem rein fotografischen eine Rolle spielen. Und das waren dann so zwei Momente, wo ich dachte, okay, du hast jetzt, das Licht passt, das passt alles, aber die Fotos, wenn ich sie mir angucke, habe ich ein komisches Gefühl dabei, weil die einfach nicht das aussagen, was sie aussagen sollen. Und ich habe das während des Fotografierens nicht gemerkt. So, wir waren halt im Flow, wir haben da fotografiert und stundenlang und irgendwie war alles ganz cool. Und dann hast du natürlich auch so eine euphorische Stimmung und da guckst du dir die Fotos hinterher an und denkst so, naja, weiß ich nicht. So. Und das war halt zweimal so, wo das wirklich so ganz krass war und wo ich dann für mich hinterher gesagt habe, irgendwas musst du jetzt anders machen.
So, da habe ich ein Riesenglück gehabt, dass mein erstes Porträt-Shooting voll, also nicht in die Hose gegangen ist, aber doch irgendwie schon. Das war wahrscheinlich dann für mich so eine Richtungsweisung. Ne? Also ich bin losgezogen mit Blitz, den ich noch nicht verstanden habe, zwei Reflektoren. Ich konnte das gar nicht tragen alles. Also mit so viel Scheiße bin ich losgelaufen und bin mit Vera in den Nordpark gegangen. Und dann haben wir da ganz viel ausprobiert und es war ganz viel einfach total verkrampft irgendwie. Ne? Obwohl wir gut befreundet waren. So, also wir waren auch nah beieinander. Aber durch dieses ganze Gerappel, was ich dabei hatte, war das eine relativ schwierige Situation. Und kurz vor Ende, es war im Winter, haben wir irgendwie einen Tee gehabt aus der Thermoskanne und so. Und waren quasi in der Pause und der ganze Kram lehnte an irgendeiner Mauer. Ich hatte aber die Kamera in der Hand und dann haben wir die Fotos gemacht, die ich bis heute teilweise noch am Start habe, die sich auch in Social Media finden und ich glaube in der FC ist auch noch eins und so. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass Perfektionismus nicht meins ist. Und habe, glaube ich, für mich auch verstanden, dass meistens zu viel technisches Gerappel drumherum mich eher bremst. Und bin dann nach diesem Shooting, welches übrigens an eine Beziehung geführt hat am Ende, was ganz witzig ist, in eine schöne und auch gar nicht so kurze Beziehung. Über dieses Shooting bin ich dann an die, ja, wie du es gerade genannt hast, ne, anderen Freundinnen aus dem Freundeskreis oder erweiterten Freundeskreis gekommen und Freunde auch, ganz wichtig. Wir reden immer von Frauen, ich weiß gar nicht warum. Das ist auch so ein Prägungsding irgendwie. Naja, jedenfalls habe ich dann die Freundinnen und Freunde aus dem Freundeskreis fotografiert und das war noch eine Zeit, die ich mir häufig zurückwünsche, in der nicht nur meine Erwartungen nicht so hoch waren, durch dieses erste Erlebnis, das ist wahrscheinlich der Unterschied, ne, sondern auch die Erwartungen der anderen. Und dadurch haben wir, liebe Grüße an Vera, an AK, an Simone, an etwas später Katrin, könnt ihr jetzt eine Liste machen, ne? Also wenn ich die nicht genannt habe, entschuldige bitte, aber an euch alle. Wir sind losgezogen, wir haben uns in irgendeinen Park gesetzt, wir hatten keinen Plan, ich bin auf irgendwelche Bäume geklettert, um irgendeine Vogelperspektive auszuprobieren, ohne eine Drohne zu haben. Wir haben rumgealbert, wir hatten eine schöne Zeit, wir haben uns verquatscht und es ging nachher über in so ein, hallo, hier bin ich, weiß nicht, was ich machen soll, mach mal. Und das ist verständlich, ne, wenn man dann so die Ergebnisse sieht, die dann in den letzten Malen alle so gekommen sind und dann kamen halt neue Leute dazu und dann kommt irgendwann so der Superfotografen an, Anspruch will ich nicht sagen, aber der Gedanke, so nach dem Motto, du bist hier der Superheld irgendwie. Und das war dann nicht so einfach. Also es war schöner und prägender, so unbedarft in diese Sache reinzurennen, immer und immer wieder. Ich weiß noch genau, das muss ich mir überlegen. Okay, Simone und verdammt, Name weg. Da sind wir in so einem Lost Place in Düsseldorf, im ehemaligen Teppich Frick. Und das war irgendwie alles vollgesprayt, irgendwo stand ein Einkaufswagen rum und dann so ein bisschen Street-Style, wie es heute jetzt wieder gerade da ist, mit Vans und so. Super cool, was hat das Spaß gemacht, ne? Und das ist so ein bisschen was, was mich schon auch geprägt hat. Und wo ich vielleicht auch wieder hinwollen, was heißt vielleicht, nein, wo ich mich wieder hinbewegen wollen würde. Ne? Nicht so, ey, ich bin voll der Fotopro, wir machen jetzt hier voll die Porträts, das war noch nie meins, sondern ich möchte es gemeinsam entwickeln und wir überlegen gemeinsam dran rum. Und das Verspielte am Anfang war verspielt und nicht unbedingt tief und ist dann in der nächsten Stufe, die noch nicht diese Anspruchsstufe war, in eine sehr starke Tiefe gefallen. Da hätte ich, glaube ich, gleich auch ein Erlebnis, das wäre aber nur mein zweites, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ah ja, nicht so viel, aber hatte ein Erlebnis, was wirklich krass war. Ja, aber da bin ich gerade, wenn du das so erzählst, sehr glücklich, nicht so vom Perfektionismus getrieben zu sein. Ne? Das ist irgendwie, wahrscheinlich aus der Not heraus, weil ich das nie bieten konnte, den Perfektionismus oder das Perfekte. Bin aber ganz froh drum, wenn ich das so höre. Ja. Hast du irgendwas, was dich wirklich berührt hat? Also nicht irgendwie, mich hat das zu anderen Fotos bewogen und so. Das ist ja alles irgendwie eine ziemlich trockene Ebene. Sondern hast du an irgendeiner Stelle eine Träne, eine Leidenschaft, eine Liebe, einen Gedanken, einen tiefen Impuls, irgendwie was aus dem Herzen mit? Also hast du sicher die Frage, ob du es weggewischt hast oder ob du es erstmal, ob du es noch abrufen kannst? So.
Das ist wirklich schwer.
Boah, krass, ey, wir müssen dieses Jahr weitergehen. Ich erweitere meinen Aufruf von der letzten Woche darum, dass ihr euch melden solltet, wenn der Lars euch fotografieren sollte aus dem Raum Leipzig.
Also es, wie gesagt, es war ja damals so dieses, ich habe angefangen und klar, ich hatte da eine bekannte Freundin, haben dann auch später in der WG zusammen gewohnt. Wir haben viel experimentiert im fotografischen Sinne. Sie war halt gern Fotokamera, ich habe halt gern fotografiert so. Da hat man halt schon viel ausprobiert und so fotografisch. So, und dann war irgendwann, dann hatte ich irgendwie so einen Status, so Lars macht coole Fotos und dann kamen sie alle und dann war das natürlich irgendwie cool und so und dann war es Berufsfotografie und weiß ich nicht, also so dieses also diese andere Sicht und diese emotionale Geschichte, die kam ja quasi erst, nachdem ich mit der Berufsfotografie irgendwie wirklich aufgehört habe, so einfach dann auch diese bewusste Beschäftigung damit, was macht denn Fotografie eigentlich mit mir und wie läuft das eigentlich und so. Und klar habe ich dann schon versucht am Anfang, und das steht ja auch in diesen ganzen Büchern, die du bei Galileo kaufen kannst, dass es halt darum geht, die Personen zu fotografieren und sich in die Person reinzufühlen und da nicht zu sagen, jetzt stell dich mal so hin, sondern irgendwie schon über Gespräche und so das alles zu machen. Aber also ich, wenn ich die Bücher jetzt schreiben würde, würde ich es auch ein bisschen anders schreiben. Also das war ja dann quasi auch wieder eher so aufs Ergebnis getrimmt. Also ich habe ein bestimmtes Bild im Kopf und wie kann ich quasi das Setting so gestalten, die Atmosphäre so gestalten, dass ich ungefähr das rauskriege, was ich mir so im Kopf vorgestellt habe als Ergebnis. Also schon sehr ergebnisgetrieben so. Und so diese andere Sicht auf so ein Shooting, also das ist vielleicht der prägende Moment, die Gespräche mit dem Falk Frasser, die man seit 4-5 Jahren führt. Ich
höre doch mal auf damit.
Diese andere Perspektive einzunehmen, zu sagen, okay, Fotografie ist jetzt mein Werkzeug, aber es geht nicht darum, quasi alles drumherum der Fotografie unterzuordnen, sondern mit der Fotografie quasi die Fotografie begleitend zu nutzen und den Fokus auf andere Dinge zu legen, auf Empathie, auf Emotionen, auf was auch immer und dann die Fotografie halt begleitend laufen zu lassen. So, das ist ja eine völlig andere Herangehensweise als das, wie ich früher fotografiert habe. So, und deshalb fällt es mir wahrscheinlich jetzt auch so schwer, genau diese Elemente aufzurufen, weil die früher für mich halt nicht relevant waren. Also nicht so relevant, dass ich jetzt sage, das ist jetzt so ein Moment, den ich mir jetzt, ja, der einfach da ist und wo ich genau das empfunden und gefühlt habe, die gab es bestimmt. Aber die wurden dann einfach überlagert von diesen ganzen anderen Dingen. So, weißt du?
Das ist eigentlich voll das Geschenk, ne?
Naja,
ist eigentlich ein mega Geschenk, wenn man so drüber nachdenkt, dass du jetzt im Prinzip, also viele in unserem Alter werden hier zuhören und diese Momente schon erlebt haben. Wobei, nee. Also, das ist voll das Geschenk, dass wir zwei Menschen sitzen haben, wo einer versucht, das wiederzufinden und gerade so auf dieser Reise ist, weil er so angefangen hat und du aber so schnell in den Job gekommen bist und aus der Physik kamst quasi, dass du jetzt anfängst, das zu entwickeln. Das ist mega wertvoll. Somit haben wir. Das ist, also ich kann mir vorstellen, dass das einen 22-Jährigen genauso inspiriert wie eine 60-jährige Frau. Das ist Hammer. Finde ich richtig cool. Also die letzten 3-4 Sendungen haben wir noch mal mehr irgendwie wahrgenommen, auf was für eine Reise du da bist. Und ich würde dich bitten, mal die Hauptrolle von mir rauszunehmen. Also ich finde das total schön, diese Rückmeldung immer wieder zu kriegen. Ich glaube nicht, das bist ja du. Also nur weil ich da irgendwo mal gestichelt habe und mal frech war und dachte, okay, ich crashe hier unseren Podcast, nämlich hier böse Sprüche mache, dass ich dann auch noch da inspiriert habe, ist ja total schön. Aber ich möchte jetzt nicht immer, dass das hier so wirkt, als wäre ich hier so der Trainer oder so. Ne, bin ich ja gar nicht.
Ja, nee.
Aber ich liebe das, diese Reise mit dir zu gehen. Hier finde ich so spannend.
Wow. Ich habe ja, weiß ich, wann ich das gesagt habe, jetzt diese Sendung, keine Ahnung. Du umgibst dich ja mit Menschen, die ähnlich denken wie du selber. So, nun, ich war halt jahrelang so in so einem, also du suchst dann welche, die auch irgendwie, ach, cooles Motiv und wie geht das technisch und so und hier die Blitzanlage und dann musst du das und das so setzen und so und da ging es ja eher um das Wie und nicht um das Was und Warum. So, und wenn du aus dieser Blase quasi ausbrichst, was ich ja dann 2015 gemacht habe, weil es einfach irgendwie, ich keinen Sinn mehr gesehen habe, so richtig in dem, was ich da tue, das sagt ja schon viel aus. So, ich hinterfrage, warum ich das mache, macht das überhaupt noch Spaß, was bringt mir das alles und höre dann halt quasi fast ganz damit auf und dann kommt jemand und sagt, ja, guck mal, es gibt ja auch noch die und die Ansätze, wie man Fotografie betreiben kann. Ich sag mal, hätte ich diesen Ansatz, was weiß ich, 10, 15 Jahre früher so intensiv vor die Füße geworfen bekommen, sage ich mal so, hätte ich wahrscheinlich auch ganz anders fotografiert und wäre jetzt vielleicht noch Berufsfotograf mit einer ganz anderen Ausrichtung oder so oder anderen Prägungen, aber das ist halt nicht der Fall gewesen. Für mich braucht es halt quasi diesen harten Cut. Ich gehe da raus, weil ich einfach keinen Sinn in der Fotografie in dem Kontext mehr sehe, um dann irgendwann festzustellen, das ist ja auch eigentlich gar nicht das, was ich wollte. So, ich habe das einfach nur gemacht, weil ich halt in einem bestimmten Universum unterwegs war, in einem bestimmten, ja, weiß ich nicht, einen Status hatte und dann irgendwie bestimmte Erwartungen damit verknüpft waren, die du irgendwie erfüllen musstest. Und das hast du natürlich getan, weil du warst in der Rolle und so. Und dann irgendwann einen Anlass zu haben, quasi da rauszugehen und das auch mal von der anderen Seite zu beleuchten, ohne jetzt die Zwänge zu haben, die dich eigentlich jeden Tag dazu gebracht haben, aufzustehen und genau weiter so weiterzumachen wie bisher. Das ist ja schon was Gutes. Und ob du das jetzt gewesen bist, in dem Fall warst du das, oder ob das jetzt irgendwie ein anderes Erlebnis ist, ist ja für jeden individuell. Aber für mich war das halt irgendwie so ein Weckruf, dass die Fotografie auch mal anders zu sehen.
Ich habe es leider nicht rausgeschnitten, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee gewesen für die Sendung. Wobei, nee, eigentlich nicht, weil es war eine private Nachricht. Ich habe mich bei Michael, der uns dieses nette Video gewidmet hat auf YouTube. Wir sprachen da vor ein, zwei Sendungen von. Verlinke ja nochmal, falls die Frage aufkommt. Habe ich kurz persönlich Danke gesagt und Anja an der Stelle sagte, er findet es unfassbar spannend und das bezog sich auf uns drei quasi. Also Michael sitzt hier nicht mit am Tisch, der war schon mal hier am Tisch, aber der gehört ja eigentlich nach drüben. Aber uns drei legen sie zusammen in einen Topf ganz oft, das finde ich total schön. Und da hat er gesagt, ich kriege es jetzt nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber er mag es sehr, wie sehr wir nicht nur ein Foto von einer Sache machen, sondern die Umgebung, diese Sache und das Drumherum aufsaugen und dann nachher auch nicht nur es fotografiert zu haben, sondern auch darüber gesprochen zu haben. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert, das passt ein bisschen zu deinen Worten gerade, nämlich dazu zu kommen, diese prägenden Momente, über die wir jetzt gerade sprechen wollen, auch wahrzunehmen. Ne? Also ich glaube, dass du sehr viele hattest, die du vielleicht nicht bemerkt hast. Also die machen, das muss natürlich aufmachen für was Persönliches. So, ne? Wenn dann nur im Perfektionsmodus ist, dann kriegt man das Persönliche vielleicht gar nicht mit, auch wenn dann so ein Kunde damals oder eine Kundin irgendwas gesagt hat, was eigentlich quer durch Marke, Bein und Herz ging, dann hat man es vielleicht aus Professionalität gar nicht so richtig hinterfragt oder so. Und da kann ich immer wieder nur sagen, versucht so viel wahrzunehmen, wie geht. Es gibt ja einen Grund, warum ich dieses Achtsamkeitsding wie so eine, ich trage das ja durchs Dorf mit Tröten und Trompeten und Fahnen und so, weil ich immer sage, ja. Hey, das ist nicht nur im Leben geil und das macht nicht nur den Akku voll, wenn es gerade schwierige Zeiten gibt und das hilft der Beziehung nicht nur, sondern in der Fotografie. Wirst du vielleicht nicht der größte Fotograf dadurch. Ich meine, man sieht es ja bei mir, ich bin jetzt auch nicht der Held der Fotografie, von dem alle reden, aber das Erlebnis der Fotografie und die Wahrnehmung geht so weit auf, dass ich schon denke, dass Fotos sich verändern, das schon, auch im Positiven, und dass die Wahrnehmung zu solchen prägenden Momenten führt. Und dann hast du diese Fotografie-Tut-Gut-Momente, wo du einfach merkst, okay, das bringt mir was hier. Das ist nicht nur, ich habe ein Bild gemacht, sondern es hilft mir in meinem Leben. Das finde ich halt richtig bewegend.
Genau, und der Aspekt, das hilft mir in meinem Leben, der ist halt bei mir immer zu kurz gekommen, weil ich halt genau auf der anderen Ebene quasi war. Ja.
So. Ich hatte drei Momente mitgebracht, ich würde mal zwei kurz bringen, weil wir sind 40 Sekunden vor unserem Ende. Das wird nicht funktionieren, aber also das mit Abstand prägendste, und ich lade euch herzlich ein, da mal reinzuhören, war die Situation, als eine gute Kollegin, zu der ich schon irgendwie auch einen Draht hatte, zu mir kam, in einer Phase, von der ich wusste, dass sie voller Leid ist. Sie war noch recht jung. Ich könnte jetzt nicht mal eben sagen, wie alt sie zu dem Zeitpunkt war. 20, 22, 21, 23, irgendwie so. Ich glaube, sie war noch in der Ausbildung bei uns im Krankenhaus damals oder gerade fertig, irgendwie so. Dass der Vater verstorben. So. Und die waren sehr eng verbunden. Eine Familie voller Fotografie. Nicht im Sinne von, wir tragen alles nach außen, sind die Helden der Welt, aber sie haben ihr Leben fotografiert. Sie haben ihre Urlaube fotografiert. Sie haben auf Wunsch des Großvaters irgendwie auch da Leidensmomente fotografiert. Die Mutter war sehr krank, das haben sie fotografiert, bis ins Tal rein und aus dem Tal wieder raus, bis in die wieder gute Zeit. Und sie haben aber auch so die letzte Zeit des Vaters fotografiert. Und dann kamen sie zu mir, das leise Lachen, was du gerade gehört hast, war Verlegenheit und kein Spaß, kamen sie zu mir und fragte mich, ob ich bereit wäre, ob ich mich bereit erklären würde, die Beerdigung zu fotografieren. Und da habe ich gedacht, ey Leute, was? Und ihre Argumente waren aber sehr treffend. Also es waren auch ein paar Angehörige nicht da. Und sie sagt, wenn man von der Beerdigung erzählt, ist das immer so eine Sache. Ein Video macht man irgendwie nicht. Und sie wüsste aber von ihrem Vater, dass er das gewollt hätte und so. Naja, und dann haben wir uns der Sache mal angenähert. Ich habe mich mal ein bisschen mit der Welt beschäftigt, habe festgestellt, dass es nicht so unüblich ist. Das passiert in der Welt wohl. So. Ja. Ich wusste, dass es Postmortem-Fotografie gibt, also dass man den Menschen nach seinem Tod nochmal porträtiert. Ist so alt, wie die Fotografie alt ist, dieser Wunsch, dieses Tun. Ich hatte mal ein Buch, jetzt kriege ich den Namen nicht mehr hin, das tut mir total leid. Liebe Grüße an der Stelle, er wird sich wiederfinden, das ist ein Biologe. Hab ihn auf einem Workshop kennengelernt, ganz toller Typ, hat sich viel mit Spenden beschäftigt und so. Und nach dem Tod seiner Frau hat er sich mit Trauer beschäftigt und hat dann sich mit Postmortem-Fotografie beschäftigt. Ganz, ganz spannender Typ und das ist bis heute für manche Menschen ein Thema. Aber die Beerdigung zu fotografieren, da kommt einem ja gleich in den Sinn. So, ey, da weinen Menschen, da ist alles schlimm. Und dann, das ist so, oder das wirkt so voyeuristisch, dass ich dachte, ey, weiß ich auch nicht. Ne? So, und dann Tja, kam dieser berühmte Moment, sie guckt dir halt tief in die Augen und sagt, würdest du es tun unter die Tränen in den Augen? Keine Ahnung. Dann habe ich immer gesagt, ja komm, dann scheint euch ja zu helfen, dann machen wir das mal. Und es war einfach zu krass. Also, sie haben Schilder aufgestellt, dass auf Wunsch der Angehörigen auf dieser Beerdigung fotografiert wird und dass man nachher sehr gerne äußern könnte, dass man nicht auf den Bildern zu sehen ist. So. Aber sie wünschen sich respektvoll mit dem Fotografen umzugehen, weil das natürlich, also ich habe auch schon echt empörte Blicke bekommen. Also ich bin ein paar Leuten begegnet, bevor sie an dieser Kapelle ankamen und war halt ganz in Schwarz und hatte aber die Kamera um den Hals und habe ich schon gesehen, so was macht er denn jetzt hier? Ne? So verständlicherweise, ich hätte das auch nicht verstanden.
Ja,
so.
Ja.
Und dann kam der Pastor, mit dem hatten sie auch gesprochen. War das der Pastor oder ein freier Redner? Siehst du? Weiß ich. Doch, ich glaube, der Pastor. Ne? Jedenfalls gab er mir quasi so einen Platz, wie das manchmal bei der Hochzeitsfotografie passiert. Dann stand ich irgendwie schräg hinter dem Verstorbenen und hatte so den Blick auf die Gesellschaft. Ey, Lars, das war so unfassbar skurril mit dem 135er 2.0. Das ist keine technische Aussage, sondern mit ihr ungefähr verspätet, wie die Bilder dann geworden sind. Insbesondere die engste Familie zu fotografieren, während sie einen totalen Zusammenbruch haben, diese Karawane, die dann entsteht, zum Grab zu fotografieren, am Grab teilweise in so Durchsichtperspektiven zu fotografieren, wie ein Mensch da steht und seine letzte Rose ins Grab wirft und eine Schaufel Erde hinterher schickt und in sich zusammen singt oder teilweise einfach nur einen tiefen Satz nochmal sagt oder einfach tief durchatmet und weint und so. Das hört sich jetzt, wo ich drüber spreche, auch schon wieder völlig skurril an, aber es war ja der tiefe Wunsch. So.
Ja, ja.
Und es war so unfassbar krass, das umzusetzen. Hat mir aber wieder gezeigt, wie facettenreich unsere Wünsche sein können. Und das Thema Tod hat mich dann natürlich stark begleitet, das Thema Trauer und so. Es kamen noch einige Rückmeldungen, auch von Menschen, die nicht dabei gewesen sind, die sich ganz warm bedankt haben. Es hat am Ende allen so, scheiß mal auf mich jetzt in der Person, ne, sondern die Fotos, hat allen so gut getan, wie ich das niemals erwartet hätte. Und dann haben wir, ich glaube 2 Tage später oder so, weiß nicht mehr genau, mit den Fotologen aufgenommen. Dann habe ich dem Thomas das erzählt. Und diese Sendung ist auch so super krass. Wer den Thomas ein bisschen kennt, weiß, dass der öffentlich nicht so sehr auf die Emotionsebene geht. So, Thomas hat so seinen Modus und ist dann der Öffentlichkeits-Thomas und wir standen uns ja sehr nah zu der Zeit und ich wusste genau, am Mikrofon kriege ich einen anderen Thomas als zu Hause, so, nicht negativ gemeint, der war und ist halt ein kontrollierter Mensch, so. Und diese Sendung, da war am Ende, also wenn du die Sendung zu Ende gehört hast, dann spürst du, du hörst, was wir fühlen. So, das war wirklich krass. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, Fotologen Nummer 13, also ganz am Anfang war das noch. Die 013, die heißt, glaube ich, mit der Kamera am Grab oder so. Die Kamera am Grab dabei. Nee, mit der Kamera am Grab. Würde ich mich freuen, wenn der eine oder die andere mal reinhört. Das war wirklich in ganz vielen Ebenen prägend. Auf ganz vielen Ebenen prägend, auch so ganz persönlich so. Wahrscheinlich mehr persönlich als fotografisch. Aber auch fotografisch zu sehen, wie unfucking fassbar viele Facetten diese Fotografie haben kann. Super krass.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also das hat Lüdi quasi auch erzählt. Er hat letztens auch eine Beerdigung, also eine Lebensfeier hieß das, fotografiert. Spannenderweise von einer damaligen Kommilitonin von mir.
Ach Quatsch. Die verstorben ist.
Ja, wow. Genau. Und Lüdi ist ja auch Standfotografin, also Standkind-Fotografin und das prägt sie ja auch, dass sie quasi ja auch bestimmte Dinge einfach jetzt viel, viel mehr zu schätzen weiß, weil sie halt auch merkt, wie schnell bestimmte Dinge einfach auch schieflaufen können. Gerade jetzt bei Babys, was da quasi im Vorfeld alles. Also dass es eigentlich ein Wunder ist, wenn du ein gesundes Kind auf die Welt kriegst. So, dass das viel, viel, also viele, viele Momente gibt quasi, wo das halt irgendwie auch kippen kann. Und ich glaube schon, ich weiß, dass sie das halt auch geprägt hat. So und dass sie auch die Sicht auf bestimmte Dinge einfach geändert hat. Und viele Sachen einfach auch viel, viel bewusster wahrnimmt. So, aber So, und das ist dann wieder der Unterschied zu mir. Ich habe sowas früher nie gemacht. So, ich hatte halt wirklich nur diese kontrollierte Studiosituation. Ich hatte die kontrollierten Shootings, die man da so irgendwie hatte, und hatte irgendwie so diesen emotionalen Zugang auch gar nicht. So, vielleicht, weil ich das nicht wollte, weil ich wirklich der Physik-Lars war, so, aber von daher, so, das ist ja auch eine Art Prägung, die man hat über bestimmte Ergebnisse, über bestimmte Erlebnisse, und dann aber auch zu merken, dass es halt diese andere Ebene gibt, so wie ich am Anfang schon gesagt habe, so, das ist halt, wie du sagst, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Geschenk, weil es ja einfach noch viel, viel mehr aufmacht, weil es einfach viel, viel mehr auch Identität aufmacht und weil es einfach auch viel mehr Bedeutung hat. Ja, also so ein technisch gutes Foto ist halt ein Foto, Punkt. Aber ein Foto, wo du halt irgendwie auch persönlich Dinge damit verbindest oder wo du bestimmte Emotionen verbindest, wo du für dich selber sagst, ich habe eine Erkenntnis gewonnen, die haben eine viel, viel höhere Relevanz und eine viel, viel stärkere Wirkung auf dich selbst als so ein, das ist halt ein schönes Foto mit einem Zangenlicht und einem Kopflicht und es ist toll und
wobei man halt so natürlich dazu auch sagen muss, eine Lebensfeier von, ich weiß voll, was du meinst, aber eine Lebensfeier von der Fokussierung schon, finde ich hochspannend. Ne? Wir waren in Mexiko vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, da habe ich mit einer deutschen Auswandererin gesprochen, die den Menschen so ein bisschen die Gegend zeigt, und die hat mir in Tulum am Strand, was einer der schönsten Strände der Welt ist, ne? Wahnsinn, dahinter so der Maya-Tempel, da hat sie mir halt davon erzählt, wie in Mexiko die Beerdigung gefeiert wird. Und
genau,
das ist eine ganz genau, andere, ne? Das ist ja so eine Perspektive, die ich irgendwie total spannend finde, und das, was wir da erlebt haben, als ich fotografiert habe, war schon auch eher eine klassische Beerdigung. Also das, wie ich das seit Kindheit kenne, ne? Auch mit der kompletten Schwere und so. Dass das am Ende aber Menschen wirklich gut getan hat, war ein so hochinteressantes Erlebnis, weil den Tod kannte ich ja vorher mehr als gut. Also bevor ich auch nur einen Schritt in die Ausbildung gemacht habe, habe ich 13 Leute beerdigt, in der Ausbildung meinen Vater, und habe dann aber in direktem Anschluss in der Ausbildung ja bis heute, also der Tod ist jetzt immer dabei. So, und klar, im Rettungsdienst hast du den Höfter und der folgt dir auf dem Fuße quasi, während es heute natürlich weitere Abstände sind, aber trotzdem ist er halt immer am Start. Die, also wenn, ich weiß, ich damit sagen möchte, wenn du jetzt zuhörst hier als Zuhörerin oder Zuhörer und denkst dir, ja gut, ich bin aber irgendwie Krankenschwester oder Arzt oder so, dann, der Effekt ist trotzdem krass, weil die Wende ins Gute halt auch da sein kann. Also die Beschäftigung auf einer anderen Ebene mit so einem Thema ist auch spannend. So. Jetzt hätte ich noch eine Geschichte gehabt in der Porträtfotografie, die schiebe ich mal nach hinten. Wenn dir irgendwann einfällt, dass wir einen Grund hätten, über Porträtfotografie zu sprechen, dann kann ich die nochmal auspacken. Aber
jetzt finden wir bestimmt.
Man soll aufhören, wenn es schön ist. Und es ist halt tatsächlich, also ich bin etwas schwer, vielleicht ihr da draußen auch, weil das Thema halt krass ist. Aber auf der anderen Seite hat es mir am Ende wirklich ein klareres Sehen geschafft. Also es ist, ich lade euch ein, die 13 mal zu hören bei den Fotologen. Ich glaube, die könnt ihr sogar frei googeln. Die ist inzwischen, also die ist auch eine der meistgehörtesten Folgen ever. Bis heute. Und so. Deswegen an der Stelle würde ich einfach lieben Dank sagen dafür, dass ihr so lange dabei wart, und Lars, dir für diese Momente. Und ich freue mich super intensiv auf unsere Reise dieses Jahr.
Ich bin auch gespannt. Ja, aber es ist gut, dass man da irgendwie wirklich mal aus seinem Trott rauskommt und da einfach mal so ein bisschen das Universum als solches kennenlernt und nicht nur den kleinen Mond, auf dem man dann hockt und den man irgendwie für sich schön findet. Und man muss mal raus in die Welt.
Yes. Gut.
Yes.
Ein wunderschönen Tag noch zusammen.
Bis später, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao, ciao.